Inside.
Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Es ist Schnupfenzeit und ich selber kann nicht richtig reden. Aber das ist völlig egal, denn ich habe jemanden dabei. Es ist eine der schönsten Stimmen, nicht nur in diesem Raum, sondern vielleicht ganz Bremens. Es ist einer der eloquentesten, intelligentesten und wunderschönsten Typen. Ja, wie gesagt, zumindest hier im Raum. Er heißt Tobi Hänsel.
Moin, Timo.
Tobi, du musst heute
du bringst alles raus, mich, ja, ich weiß, du bringst mich immer wieder aus der Fassung und heute irgendwie ganz besonders, frag mich nicht warum. So ganz unheiser ist meine Stimme auch nicht und ein bisschen verschnupft bin ich auch. Also näseln wir uns hier beide ein zurecht, das ist in Ordnung. Das fällt auch nicht so auf und für den Rest gibt es Autotune, dann machen wir das alles eine Oktave tiefer, dann sitzt das, ne?
Ja, es ist auch völlig egal, die Leute sind ja selber erkältet. Also
ja, eben.
Ich glaube, das ist...
Was hat die Bild-Zeitung jetzt getitelt? Der höchste Krankenstand seit 12 Jahren, ganz Deutschland liegt flach. Wir waren am Freitag im Theater bei Hello Dolly. Das war fantastisch, ihr solltet unbedingt zu Hello Dolly gehen. Im Januar gibt es wieder Aufführungen.
Tobi, der Witz ist, wir gehen ja nicht ins Theater.
Das ist ein Musical.
Weil wir gar nicht... Wir lesen auch nicht die Bild-Zeitung, also wir müssen das praktisch gar nicht so...
Ja, ist ja auch egal, aber also unabhängig von allem, geht da hin, weil das ist wirklich gut. Auf jeden Fall würde ich sagen, der Saal war ausverkauft und der komplette Saal war am Husten. Vor mir, hinter mir, links und rechts, überall wurden die Hustenbonschen rumgereicht. Ja. Das war unfassbar. Dann habe ich gedacht, okay, also in den letzten 3 Jahren mit Corona hat man sowas ja nicht gemerkt. Da hast du gedacht, wenn es dir irgendwie im Hals kratzt, setzt du dir 3 Masken übereinander und verlässt das Haus nicht mehr. Und jetzt bist du halt wieder an dem Punkt, wo du vor Corona auch schon warst, piep egal, gehst du halt hin. Und am Ende sind alle krank.
Gibt es in Bremen im Theater auch so einen großen Eimer?
Mit Ricola? Ja. Leider nicht.
Schade, hatten wir darüber gesprochen.
Genau, das ist mir neulich erzählt, als du in der Leishalle warst bei Madrugada. Und ich hatte da noch am Wochenende drüber nachgedacht, warum die eigentlich in Bremen im Theater keine Kooperation haben mit der Firma, die die Bubbler-Bonschen herstellt. Also ich meine, es gibt ja sogar Bremer Hustenbonbons.
Ja, aber ich glaube, die sind auch viel zu teuer.
Naja, also, aber das ist ein Werbegag. Also ja, weiß ich nicht. Also das wäre jedenfalls mal was, wo die Marketingabteilung mal zumindest anfragen könnte, ob man da nicht irgendwie eine Kooperation startet.
Ja, du musst es ja nicht verschenken, hast schon recht. Also die zumindest an der Theke.
Man kann es schon verschenken. Man könnte ja die Bottiche auf die Theken stellen, weil da kommen dann die Leute, sind nicht so hemmungslos und greifen da so bei jedem vorbeigehen rein, nicht wie die klebrigen Banditen und haben dann die Taschen voll mit Bonschen.
Eine Jahresration. Ich habe in meinem Hip-Bag auch immer noch Ricola-Bonschen. Also von daher ist es eigentlich eine Schande, dass wir jetzt hier nicht nebenbei lutschen.
Aber wir haben hier Wasabi-Cracker und frittierte Algenblätter.
Ja,
das ist hier auch alles schon
lebensverlängernd. Können wir mal kurz erzählen, wo wir über Bremen reden? Wir waren bei Go Asia, heißt er, glaube ich.
Das ist der Asia Superstore in der Innenstadt.
Der Asia Superstore im Möbelhaus. Eigentlich kann man das auch mal zu Ende erzählen. Wir hatten mal ein bisschen Zeit. Wir wollten was essen gehen. Aber hatten eigentlich keinen Hunger, das Problem kennt man ja. Willst du was essen gehen, hast du aber keinen Hunger. Ich sag mal, normale Leute kennen das nicht, Eltern kennen das. Kind ist untergebracht, will schön essen gehen und merkst dann, ah nee, fuck, hab ich ja eben schon Rührei gegessen. Aber egal, was macht man dann in der Zwischenzeit? Wir sind schnell zu Go Asia reingegangen und haben uns da irgendwie lauter Instant-Kram angeschaut.
Ja.
Im Grunde alles aus Tüten. Ich kann das Geräusch mal kurz nachmachen. Der ganze Laden, der klingt ungefähr so. Weil du praktisch allen Instant-Scheiß hast. Tobi hat gerade mein Mikrofon gecheckt. Ist das richtig, gut, ne? Ist alles richtig, genau. Lauter Instant-Scheiß oder so Cracker aus Tüten. Also alles klingt gleich ein bisschen in so einem Tütenmeer bei Go Asia. Ricardo hat dann auch viel Frisches, aber ich habe bei Frischem nicht geguckt. Also, ich bin ja kein frischer Typ hier. Du bist ja sowieso nicht mehr ganz frisch. Also, ja, das ist ganz schön. Wenn du nicht mehr ganz frisch bist, bist du einfach instant. Kippst ein bisschen Wasser rauf, schon geht's wieder. Tatsächlich gibt es da, meine These ist, der Instant-Scheiß aus Asien ist geiler. Ist das schon kulturelle Aneignung oder Rassismus? Naja, auf jeden Fall, der Instant-Kram aus Asien ist, glaube ich, geiler, weil da auch viel mehr Gewürz und Geschmack drin ist.
Und ja, das ist schon interessant, nicht? Das, also Und vor allen Dingen, mir fällt das ja auf, ich kaufe das ja hin und wieder in der Mittagspause auf der Arbeit. So eine asiatische Tütensuppe kostet 59 Cent.
Ja.
Das ist schon sehr teuer. Die haben früher mal 19 gekostet. Ja. Aber man muss ja mit der Zeit gehen. Ne? So, und darunter stehen die 5-Minuten-Terrinenbecher. Die kosten 1,20 Euro.
Ja.
Das finde ich noch viel teurer eigentlich, weil die waren dann früher auch sehr günstig.
Okay.
Und vor allen Dingen in den Supermärkten gab es zu dieser Zeit ja die asiatischen Instant-Nudelsuppen noch nicht.
Ja.
Und stattdessen hast du halt diese Knorr-Tüten, die du aber auf dem Herd zubereiten musst und irgendwie ewig kochen musst. Warum kriegen Knorr und Matschi und Co. das nicht hin? Diese wunderbaren Sachen zu machen, wo du einfach nur ein bisschen Wasser drüber kippst und wartest und du eine Mahlzeit hast, die sogar einigermaßen schmeckt. Da musst du dazu noch ein bisschen Gemüse essen, klar, damit du dich nicht nur von Tüten ernährst, aber das ist, geht schnell und ist besser als ein Snickers auf jeden Fall.
Ja, in der Mittagspause fühlt sich doch besser an, was Warmes zu essen, das stimmt.
Ja,
wir haben im Urlaub haben wir das gemacht, diese italienischen Aufkipp-Geschichten, so mit das. Aber ich finde das Asiatische auf jeden Fall viel geiler. Und dann hast du ja nicht nur diese Nudelsuppen, sondern gibt ja auch diese Udon-Nudeln. Und da hatten wir...
Boah,
da hatten
aber wir die sowas, muss man auch so, auf den Herd stellen, ne?
Ja, je nachdem, welche du nimmst.
Okay.
Je nachdem, welche. Gehe ich glaube jetzt erstmal von aus. Heute hatten wir so Platten, das war auch nur mit aufkippen. Das wird sich so ein bisschen wie dicke Bandnudeln. Mhm. Kann ich dir aber nicht sagen, wie sie hießen. Auf jeden Fall ist da einiges Gutes am Start. Und das Geile an diesem GoAsia-Laden unten war ehemals Galeria Kaufhof oder wie unsere Hörer sagen würden, Horten. Das ist einfach eine riesengroße Auswahl. Das heißt, du kannst auch ein paar geilere Sachen nehmen als einfach nur asiatische Nudelsuppe mit viel Wasser. Mm. So, das ist schon, hat schon Spaß gemacht. Und dann gibt es halt diese ganzen Cracker von Wasabi über was hier auch alles liegt. Ne?
Wie frittierte heißt diese? Eigenblätter. Ja, das ist fancy, habe ich noch nie gesehen.
Ist im Grunde ja für alle, die so, sich so gut auskennen wie ich, das sind die Lappen rund um Sushi.
Genau.
Die frittierten Eigenblätter. Frittierte Eigenblätter, hot and spicy, schmecken auch wirklich ganz gut. Also kannst du auf jeden Fall machen. Und dann, wie ging es weiter? Wir waren bei GoAsia, dann kannst du durch so eine Tür durchgehen und auf mal bist du in der Opti, heißt die Opti-Wohnwelt?
Ja, im Möbelladen.
Ja, und ich dachte, okay, gehen wir mal durch. Weil das Geile ist ja, wir reden hier die ganze Zeit über Innenstadt und Zentral und Qualität und was kann man machen. Und
seid selbst nie da.
Und ich bin aber noch nie in dieser Opti-Wohnwelt gewesen, weil Wim immer davor vielleicht nochmal Karussell fahren will, aber alles andere ist egal. Naja, auf jeden Fall bin ich da nie drin gewesen. Ich sag mal so, mein früheres Ich war schlauer. Wir sind halt da dann doch reingegangen und es mal angeguckt. Es ist ja wirklich ein riesengroßer Laden, dieser ehemalige Horten. Und die horten da halt auch echt extrem viele Möbel. Ich dachte immer, es sei so ein bisschen Möbelladen in kleiner. Aber wenn du da durchgehst, hast du das Gefühl, du bist bei Zurbrüggen.
Ja.
Aber Achtung, nicht nur was die Dimension angeht, sondern auch was da für ein Scheiß steht. Für lauter geschmacklose Stühle für 300 Euro. Also Geld kannst du da ziemlich geil loswerden. Aber schön war nix.
Und es ist dunkel.
Ja.
Also ich bin da ja auch drin gewesen und wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, weil wir sonst immer in Weserpark gefahren sind, dass die da halt so eine große Tüdelkram-Abteilung haben.
Ja,
so für Weihnachtsdeko und so. Ja, aber die Gedönsabteilung ist nur halb so groß wie die im Weserpark. Dabei will ich doch eigentlich für so Sachen, die man mal irgendwie mitnimmt, irgendwelche, was kauft man denn? Halt so Dekokram.
Ja.
Kauft man ja eher in der Innenstadt, als dafür einmal quer durch die Stadt zu juckeln. Ja, aber haben sie nicht gemacht. Stattdessen stehen da Möbel. Und ich fand die Möbel alle bedeutend weniger schön als eben in der anderen Filiale im Weserpark.
Also ich hatte das Gefühl, viele schimpfen ja über diese schwedische Presspapenfabrik da, wo du noch selber zusammenbauen musst. Aber erstens kriegst du den Scheiß ja immer sehr schnell, kannst sehr schnell auch mitnehmen.
Ja.
Dann kriegst du es erst recht sehr, sehr günstig über eBay Kleinanzeigen. Und viele Grüße. Es sieht auch eigentlich alles geiler aus, als das, was da in der Opti-Wohnwelt rumsteht. Also viele Grüße von aus der Erwachsenenwelt. gefällt mir gar nicht so gut. Also da möchte ich doch wieder ein bisschen Studentenleben behalten. War nicht gut. Also mir ging es so, ja, wir also waren zu Anfang in der Dekoabteilung, da wo du ja unbedingt hin wolltest.
Ja.
Ich habe dann ganz schnell die Werder-Ecke gesehen. Da hatten die Shirts, die im Werder-Fanshop schon seit 2 Jahren auf 5 € reduziert wird, noch für 20. Und gleich, das war auch irgendwie ein bisschen witzig so, aber trotzdem, das fand ich war der interessanteste Teil vom ganzen Laden. Und ich wollte eigentlich schon in der Dekoabteilung gehen. Und ich habe mich dann nur noch verlocken lassen, damit hochzufahren, weil ich das einfach spannend fand, wie es im Galeria Kaufhof jetzt aussieht.
Ja.
Ja, aber also viele Grüße von mir, gar keine Empfehlung. Also dann doch bitte draußen weiter Karussell fahren.
Das Schöne ist, oder vielleicht auch das Tragische, man weiß das ja alles nicht so genau, die Signa Immobilien Holding scheint ja jetzt wirklich den Bach runterzurutschen.
Ja.
Und Herr Benko ist jetzt entmachtet worden von einem Insolvenzverwalter.
Ja.
Auch wenn die Firma noch nicht Insolvenz angemeldet hat, aber das ist ja ein Zeichen. Diese ganze Innenstadtentwicklung tritt ja deshalb auf der Stelle, weil Zech und Herr Benko sich bislang nicht einig geworden sind über diese Kaufhof-Immobilie. Ja. Nicht? Und es wäre ja eigentlich das Beste, das Ding würde einfach in sich zusammenkrachen.
Ja.
An einem Sonntag in der Nacht, wo niemand natürlich da ist, aber dann ist das endlich weg.
Ja.
Und dann könnte man auch was machen. Aber momentan haben sich ja, wir haben da ja drüber auch schon mal gesprochen, 2 Milliardäre einfach Schaukampf geliefert.
Ja.
Wobei der eine Milliardär jetzt scheinbar keiner mehr ist.
Pass auf, wo du da gerade drüber redest, Milliardär, die keiner mehr ist, haben wir schon mal drüber gesprochen. Erinnerst du dich, unsere letzte Folge, da sprachen wir doch davon, Groningen bedingt, wie zentral die Bremer Stadtbibliothek ist. Jetzt waren wir letztens wieder in der Innenstadt. Ich habe da mal von der Glocke die Straße runtergeguckt. Also man ist schon wirklich weit weg. Im Grunde endet die Innenstadt ja am Rathaus, beziehungsweise am Domshof.
Ja, bei dem McDonald's da, ne?
Genau, da endet sie aber wirklich spätestens. Im Grunde ist McDonald's und Domsheide wirklich Ende der Innenstadt.
Wobei, das ist ja keine Distanz.
Ja, aber wenn du strahlen willst...
Ja, das ist
richtig. Was anderes.
Das ist richtig.
Aber wo ich eigentlich drauf hinaus will, das Gespräch hatten wir ja schon, ist, hast du heute den Weserkurier gelesen? Zack, eure Themenseite mit den Grafiken. Geht jetzt auf mal wieder, und ich glaube, es stand sogar Begegnungsstätte oder Begegnung und Dödelü drüber, als ob die unseren Podcast in Ruhe gehört haben. Passiert, oder?
Ja.
Weiß man.
Kommt vor.
Tobi, wir sind aber in Bremen und es geht um gute Ideen. Und du hast mir erzählt, du warst auf dem Freimarkt. Dass wir einfach, können wir noch über den Freimarkt reden? Meine ich, ja, Tobi, der Bums ist schon lange vorbei, aber wir leben sowieso unter dem Mond, lass uns weiter drüber reden. Dann hast du weiter erzählt von deinen Erlebnissen und es kam das Wort Backfischrutsche.
Ja.
Und ich bin
also in erster Linie haben wir ja hier in unserem Vorgespräch, als mir diese frittierten Eigenblätter präsentiert wurden, angefangen über Fisch zu sprechen. Ja. Und dass ja viele Leute gar keinen Fisch mögen und deshalb dann auf Fischstäbchen und Fischfrikadellen ausweichen. Und du sagtest dann immer noch auf Backfisch, weil das ja auch nur so zusammengestückeltes Zeug in Panade sei.
Ja.
So, und auf dieser Backfischrutsche auf dem Freimarkt, muss ich sagen, habe ich den besten Backfisch seit langer, langer Zeit gegessen. Das war ein ganzes Fischfilet in einer wirklich guten Panade. Das war ganz toll ausgebacken. Das war alles hervorragend.
Und trotzdem musst du doch sagen, wenn du so einen Backfisch isst, wir sind ja ein Kulinarik-Podcast, ist schon eine Bierpanade oder sowas Geiles. Backfisch im Bierteig liebe ich ja auch. Aber das Zeug, der Fisch, der da drin ist, das ist ja kein aggressiver Fisch.
Das kommt drauf an. Also du weißt ja, dass ich nicht gerne ins Meer gehe, weil ich um mich herum nur Barracudas sehe, die mich anfallen wollen.
Ja. Da kenne ich nur einen. Aber da ist noch keine 4.
Also aggressiv schmeckend, ne?
Genau, aggressiv schmecken. Ja. Das ist ja das, was da in diesem Bierteig
wobei, ist. Wobei, also was ist denn eigentlich ein aggressiv schmeckender Fisch? Einer, der richtig penetrant,
ein bisschen so schmeckt, wie er schmeckt.
Ja.
Genau,
also, dann ist er aber meistens alt.
Ja.
Also Lachs hat noch einen sehr prägnanten Eigengeschmack, aber Lachs isst ja keiner mehr, nachdem sich in den 90er Jahren am Lachs alle satt gegessen haben. Und jetzt gibt es ja auch gar keinen Lachs mehr. Der rote Lachs. Ja. Den gibt es jetzt nur noch geräuchert.
Ja.
Aber so weiße Fische, Steinbutt, das teuerste und leckerste, schmeckt deshalb so lecker, weil er eben nicht nach Fisch schmeckt.
Genau.
Und beziehungsweise wenn dann nur so ganz These fein und wahnsinnig nussig.
Pass auf, wir müssen die Leute einweihen, warum wir da überhaupt drüber reden. Die These war, dass vegetarische Fischersatzprodukte geiler sind als Fleischersatzprodukte. Einerseits, weil die Fisch ja gar nicht so die Konsistenz hat, was du danach machen musst. Die Konsistenz kriegst du ja hin. Fleisch ist ja eher das Problem in der Konsistenz. Und dann kamen wir auf das Thema, dass dieser Algenshit ja einfach richtig geil nach Fisch schmeckt.
Ja.
Und du damit einfach den Fischgeschmack nachmachen kannst. Und dann war eben meine These, wenn du einfach so ein Zeug mit nicht richtig Struktur und nicht richtig Bissfestigkeit hast, dann machst du ja schon einen gekochten, gebratenen, gebackenen Fisch nach und dann noch der Algenscheiß rein und dann eben der gemeine Fisch, nicht Liebhaber, aber der gemeine Fischessende hat sowieso nicht so viel Bock auf Struktur im Fisch, nicht so viel Bock auf Gräten, nicht so viel Bock auf zu penetranten Fischgeschmack. Ja. Und schon kannst du, also eigentlich mag der durchschnittliche Fischfreund, war meine These, sowieso nicht so gerne Fisch.
Mhm.
Und das kann ich so arrogant sagen, weil exakt so ist es eigentlich bei mir. Also sobald der Fisch Gräten hat, sobald er nach dem Fisch aussieht. ich habe ewig gebraucht, da musste ich schon, Gesundheit, Tobi, musste ich schon in Lemwerder arbeiten, bis ich das erste Mal Matthias Brötchen gegessen habe. Holger Büsing von Fish and Biss Büsing hat mich praktisch genötigt, ein doppeltes Matjesbrötchen zu essen. Und da habe ich einfach gemerkt, wie abgefahren geil das ist. Und seitdem esse ich bei
Fisch. Also du bist jetzt Matjes-Fan.
Mega Matjes-Fan.
So, und Matjes ist ja wirklich ein Fisch für Fortgeschritten. Ja. Ne? Der ist fettig, der schmeckt nach Fisch, der ist sehr salzig.
Ja.
Aber dann bist du ja schon in der Profiliga angekommen, ja, der Fisch.
Aber ich habe immer noch Angst vor
Bismarck. Und Gräten sind da auch drin.
Nein, aber nicht in den ich esse. So. Auf jeden Fall. Das Schöne ist, Matjes mit Hausfrauensoße ist ja auch extrem geil. Wirklich geil. Aber wo ich drauf hinaus will, ist, vorher weiß ich ja, habe ich eher so dieses, also keine Ahnung. Ich hole manchmal für die Kollegen oder die anderen, wir haben mittwochs einen Fischwagen in Lemwerder. Und die haben sehr geile Ausmacher-Fischfrikadellen.
Ja.
Die schmecken auch schon intensiv nach Fisch.
Ja.
Das ist schon geil. Aber wer da ein Backfischbrötchen isst, kriegt von mir schon einen schiefen Blick. Also da muss er auch, das ist ja nicht die Fisch.
Gut, aber also du sagst, Bismarck-Hering ist nicht so dein Fall, weil du.
Da habe ich mir aber noch gar nicht rangetraut. Genau, aber ich bin, das ist auch der Teil. Diese sauer eingelegte Nummer, da bin ich auch nicht so bei.
Da musst du mal einen Brathering essen.
Ja.
Weil der ist ja süß-sauer.
Das heißt ja Brathering, glaube ich eigentlich. Brathering. Und dieser Brathering, da, diese Dosen, da habe ich auch.
Was gibt's aus der Dose?
Nein, nicht Brathering, aber dieser Hering aus der Dose, wie heißt das?
Das ist ein roter Tunkel, ne?
Ja.
Mhm.
Da habe ich auch lange gebraucht, bis ich. Da war ich auch mit Ricarda schon zusammen, die ja Vegetarierin ist, bis ich mich mal an so eine Dose rangetraut habe. Und die habe ich auch nur gegessen, weil Ricarda mir erzählt hat, früher, als sie Kind war, hat sie sich getraut, das zu essen. Und dann dachte ich, okay, also wenn Ricarda als Kind, die jetzt Vegetarierin ist, sich das als Kind getraut hat,
Dose
und ich war da zu dem Zeitpunkt ja schon, also locker fast 30 oder, keine Ahnung, ob ich schon über 30 war, aber locker über Mitte 20. Und dann dachte ich so, okay, also diese Ricarda unter 10, versus ich über 25, so mutig kann ich sein. Da habe ich mir bei Lidl mal so ein paar Dosen gekauft. Aber es gibt die auch mit Lachs. Lachs geht es auch in der Dose. Da bin ich dabei. Bei diesem Brethering, oder nee, ist nicht Brethering, Hering aus der Dose. Da.
Also geh mal bei deinem Fischwagen, wenn der wieder in Lemwerder ist, dann kauf dir mal ein Brötchen mit Brathering drin. Das ist eine sehr leckere Sache.
Aber erzähl mir das kurz, wenn wir da sind. Die Leute müssen das jetzt einfach mithören, aber sie interessieren sich ja auch für Fisch, sonst würden sie meinen Podcast hören. erzähl kurz. Also wenn ich ein Matjes-Typ bin, sehe ich ja, sieht man ja auch schon, reiner Matjes-Typ, optisch, sind wir beide fast Matjes-Typen. Sag kurz, wenn ich den Matjes esse und daran denke, der ist rund, der ist geräuchert,
der ist eben nicht. Weißt du, Matjes bekommt ja seinen Geschmack dadurch, dass er gefangen, getötet, ausgenommen, filetiert wird er ja nicht einmal. Dann wird er in Salz gelegt und dann wartet man und wartet und wartet. Also Matjes ist das Sauerkraut unter den Fischen.
Ist das so?
Ja, das ist vergorener Fisch.
Geil.
Und der liegt halt in so Holzfässern und dann liegt er da irgendwie ein halbes Jahr oder so und dann ist er mal reif, nicht? Dann wird er verkauft. Und währenddessen zersetzen sich die Gräten, deshalb kommt dir der Fisch grätenfrei vor, weil der wird ja gar nicht filetiert. Das sind ja keine Filets, die Gräten sind da immer noch drin. Und diese kleinen, feinen Gräten, die sind dann halt am Ende so weich, dass du die zerkaust oder einfach so runterschlucken kannst. Die Alternative zu dem, das ist im Grunde wie bei sauren Gurken. Entweder legst du die ein wie Sauerkraut und wartest, dass die von alleine schön werden, oder du kippst die in Essig.
Okay.
So, und das ist dann der Bismarck-Hering oder Rollmops. Ist ja das Gleiche, nur dass der Rollmops halt gerollt wurde.
Ja.
Der wird in Essig eingelegt. Und der Essig sorgt dann dafür, dass sich die Gräten auflösen. Ja. Aber dafür ist der Verstand halt auch relativ sauer.
Also das, eher das so ein bisschen die, wie die Fish and Chips, also die Chips in, die Essig-Chips in.
Nee, wie Gewürzgurken aus dem Glas.
Ah ja, okay, das ist mir, glaube ich, zu gewürzig.
Du musst das halt alles ausprobieren. So, und der Brathering ist jetzt halt der frische Hering, der gebraten wird.
Genau, im Grunde, Matthias, ist ja auch ein Hering, oder?
Richtig, also es geht immer um Hering, weil Hering ist ja auch wahrscheinlich der letzte Fisch, der nicht überfischt ist.
Ja.
Oder zumindest nicht so brutal, dass man ihn überhaupt nicht mehr essen darf. Also Hering kannst du eigentlich noch ganz gut essen. So, und Brathering eben wird gebraten und anschließend eingelegt. Aber nicht in so einer supersauren Tonke, sondern in sowas Süßsaure mit vielen Gewürzen drin. Und dadurch, dass er gebraten ist, hat halt die Haut eine andere Konsistenz. Die wird dann nicht so glitschig, sondern hat halt sowas
Krosseres wie so ein Hähnchen.
Naja gut, wenn du ein Hähnchen in Brühe einlegst, dann ist es auch nicht mehr kross, nicht? Aber weißt du, was ich meine? So, und da kriegt er einen sehr milden Geschmack. Also Brathering ist von allen Heringszubereitungen wahrscheinlich der mildeste.
Das heißt, du meinst, wenn ich mich an Matthias rantraue, kann ich Brathering machen?
Also wenn du Matthias isst, kannst du alles andere auch essen. Das ist,
ja, ich glaube, aber
weißt du, wenn du so eine Rangliste hast, dann ist ganz unten der Brathering, dann kommt der Bismarck-Hering und ganz oben an der Spitze ist der Matthias. So auf der Skala der Fortgeschrittenheit.
Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, ob ich den Bismarck mich vielleicht auch nicht so rantraue, weil ich einfach auf das saure Essig-mäßige, saure Gurkenscheiß nicht so Bock habe.
Ausprobieren.
Und bei saure Gurken mache ich eigentlich.
Das Schöne ist bei sauer eingelegtem Fisch, wenn er dir nicht schmeckt, schraubst das Glas wieder zu und stellst das in den Kühlschrank und vielleicht hast du eine Woche später dann doch nochmal Lust.
Ja.
Der hält relativ lange und stinkert den ganzen Kühlschrank nicht so voll.
Okay.
Das ist bei allen anderen Fischzubereitungen ja schwierig.
Ja.
Dosenfisch machst du hier auf und dann riecht die ganze Wohnung danach.
Ja.
Das, also ich könnte das zu Hause, dürfte ich das nicht machen.
Okay, ich durfte das. Ja. Tobi, du alter Backfisch. Lass uns kurz drüber reden. Wir wollten hier über Backfische reden.
Ja, du wolltest eigentlich jetzt noch auf die Etymologie des Backfischs kommen, weil du da Linguistik-Experten befragt hast.
Ja, ich habe einfach mitbekommen, ey, du Backfisch, war praktisch so ein bisschen eine Beleidigung von einer jüngeren Frau. Da sagt die eine Frau zur anderen, ey, du Backfisch. Und ich kannte den Ausdruck Backfisch auch so, ich dachte, es ist noch, wir haben das jetzt mal bei Wikipedia eingeben, ich dachte, es ist noch viel herabwürdigender. Also ich dachte, Backfisch ist schon so.
Ja, aber das ist ein, also hast du dieses Wort in deinem Alltag gehört?
Naja, pass auf, wir können ja die Brücke wieder schlagen. Also wer beim Fischwagen sagt, er will einen Backfisch, ist vermeintlich auch ein Backfisch.
Warum?
Jetzt zumindest im Fisch-Ess-Stadium, so wie du das eben im Ranking erzählt hast. Bist also eher unerfahren. Und so ist der Backfisch auch, wird inzwischen eher für junge Mädchen genutzt.
Ja,
aber pass auf, früher kommt es, pass auf, du bist der Lateiner von uns beiden, Baccalaureus, also der Bachelor im Grunde, der Bachelorabschluss, es ist eine Scherzübersetzung aus dem 16. Jahrhundert von Baccalaureus und eben vom Bachelor, Vulgo Backfisch steht hier auch, und man ging davon aus, dass einfach die Studenten dann aus diesem Jüngling, aus dem Bachelor, aus dem niedrigsten studentischen Grad, das einfach genutzt haben für junge Mädchen. Und dass sie das deshalb in der Zeit schon so gesagt haben und eben wie frisch gebacken. Also jung, frisch gebacken.
Okay.
Und wir haben aber noch ein paar andere, wir haben hier noch bei Wikipedia so ein paar Ideen, warum Frischling und warum dann das Back drinnen vorkommen kann. Hier steht, das Back würde auch junge Fische, die nicht zum Kochen oder Braten geeignet sein und deshalb eher im Teigmantel gebacken worden sind, behaupten? Nein?
So wie man das in Südeuropa heute immer noch bekommt.
Genau. Und dann steht hier nochmal, das Wort stamme aus dem englischen Anglerjargon, womit Backfisch ein Fisch bezeichnet werde, der noch nicht groß genug ist, um gegessen zu werden und deshalb wieder back ins Meer geworfen werde. Englische Wörterbücher allerdings kennen das Wort jedoch lediglich in Ableitung aus dem deutschen Wort für junge Mädchen. Haha, haha. Naja.
Das ist sensationell. Also Backfisch finde ich eigentlich noch das Schönste. Aber wenn das niemand benutzt und da ich auch kein Angler bin.
Ich glaube, Backfisch ist ungefähr so wie Hamburger, wenn einem irgendwann klar wird, ach, Hamburger, das kommt gar nicht wegen Hamburg, sondern wegen Ham. Ham ist ja irgendwas mit Fleisch und dann der Burger und dann fällt einem auf, scheiße, Ham heißt aber ja auch nicht Hack oder Fleisch, sondern es heißt ja einfach Schinken.
Ja.
Und dann hast du dir auch was zusammengebaut, was so ähnlich klingt, aber dir fällt auf, ach nee.
Ja, und dann stellst du fest, doch nicht. Ist in so einem Hamburger eigentlich Ham drin?
Ja, manchmal, wenn du Bock hast auf einen, also gibt's ja mal, dass da Ham drin ist.
Ja, aber dann kriegst Bacon. Du ja Bacon. Ja. Aber
Bacon ist nicht Ham, ne? Was weiß ich nicht.
Ja, eben. Also angeblich, das ist ja ne, die, weiß ich nicht, kommen wir vom Backfisch zu den Hamburgern, gab es in Hamburg zu kaufen das Rundstück warm und da war eine Scheibe Schinkenbraten drin mit brauner Soße okay. Im Brötchen.
Ja.
Eben im runden Brötchen. Und das wurde dann nach den USA importiert und dann hieß es dann Hamburger.
Okay, ich kenne die Geschichte eher mit
dir. Und da ist es dann noch so doppeldeutig und dann kam ja. Irgendwann McDonald's und hat da Hackfleisch reingemacht.
Ja. Okay, okay. Tobi, lass uns nicht so viel über Hamburg reden. Wenn wir an der Nordsee-Fischtheke stehen, gibt es ja den Bremer. Das richtig. Ist auch wieder nur eine Fischfrikadelle.
Richtig.
Aber du bist ja Bremer aus Leidenschaft. Und du bist ja auch ein schlauer Typ. Und du trinkst auch gerne mal ein Sektchen.
Ein Sektchen?
Wie, ja, wie warst du denn bei Global? Warst du bei der Eröffnung? Hast du den Bürgermeister gesehen?
Ja.
Der hatte eine frohe Kunde dabei.
Die Unternehmerverbände haben wieder alles gegeben und ein Wahnsinnsbuffet aufgefahren. Das Bewirtungspersonal vom Rathaus hat hervorragend den Ratskellersekt eingeschenkt und vorher gab es das übliche Brimborium und der Oberbürgermeister, der in Bremen kein Oberbürgermeister, sondern Präsident ist, erzählte, wie stolz er sei, dass just in diesem Moment oder kurz bevor er zu reden begann, Bremen von der UNESCO die Auszeichnung als City of Literature bekommen hatte. Und dann gab es tosenden Zwischenapplaus für diese Nachricht aus dem Publikum, weil die literaturaffinen Menschen, die sich in der oberen Rathaushalle versammelt hatten, das natürlich feiern mussten. Deshalb gab es da noch mehr Sekt, vermutlich.
Wir in Lemberla sind ja
Kulturhauptstadt
des Jahres. Erzähl mir mal, was ist denn aber City of Literature?
Ja,
Literature.
Wenn man das wüsste, ne? Ja. Das ist ja wohl auf dem Erbe der gescheiterten Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt des Jahres heraus entstanden.
Ja. Und was dann ja Lemberla geworden ist.
Richtig, und dann kam man ja auf die Idee, ein Stadtmusikantenhaus zu bauen, weil das Märchen, das alle kennen, aber nicht wissen, dass es aus Bremen kommt.
Die Bremer Stadtmusikanten weiß keiner, dass es aus Bremen kommt.
Ja, das ist mir neulich erzählt worden. Kennst du dieses Märchen? Bremer Stadtmusikanten? Das ist ja das Wort Bremen drin. Du kommst doch aus Bremen. Sag ich, ja. In der Tat. Das ist ja auch hier. Wobei es ja nicht ganz hier spielt. Nicht? Also nach Bremen sind sie ja nie gekommen. Einen besseren Ort zum Leben finden wir überall.
Tatsächlich
gab auf jeden es Fall.
In Achim immer die Interpretation, dass die dann in Achim gelandet worden ja. Seien, weil es ja vor den Toren der Stadt ist.
Eben. Reicht ja auch, könnte man sagen. Nicht? Je nachdem, vielleicht, also ich meine, Bremen hat sich auch ausgedehnt. Vielleicht sind sie ja vielleicht sogar mal so weit gekommen, dass sie nachträglich auf dem Gebiet des heutigen Bremens quasi.
Also im Grunde sind es die Hochdinger Stadtmusikanten, kann man so sagen.
Die waren ja schon auf der rechten Weserseite.
Also auf der rechten Seite, okay.
Die sind ja durchs Weserbergland und dann so Landkreis Verden, deshalb.
Das passt schon, meinst du?
Das passt schon ganz gut, ja.
Okay, also
aber eben
so Arbergen oder Himmelingen.
Richtig, genau. Ja. Die Mahndorfer Stadtmusikanten.
Oder Himmelinger so. Könnte das doch für sich.
Das Bier. Ja, oder eben Arbergen. Ja. Himmelinger. Einen besseren Ort zum Trinken finden wir überall.
Ja.
Ein besseres Bier zum Trinken finden wir überall.
Wir haben auch eins gefunden, Tobi. Lass uns mal anstoßen. Prost. Es ist Sommer, Ahoi.
Sommer, Ahoi, ja. Ahoi. Im Sinne von Adios, ne?
Uiuiui. Also ich kann es kurz erzählen, es ist ein Olz. Ein Oldenburger
Bier, Pale Ale.
Und hier steht Sommer, Ahoi. Ich dachte erst, es ist gar nicht so Pale Ale-ig, aber wenn man es trinkt, dann doch, oder?
Naja, also es ist wahnsinnig zitronig.
Ja.
Aber Pale Ale wäre sehr, sehr herb und das ist eigentlich gar nicht herb.
Genau, es ist nur zitronig, nur der Zitrusteil.
Ja, also im Grunde schmeckt es wie Alsterwasser ohne dem Limo-Süßen. Und es hat ja auch nur 4,5%. Vielleicht ist es wirklich gar nicht so schlecht. Schade, dass ich das jetzt erst kennenlerne.
Soll ich dir verraten, wo ich es gekauft habe?
In Lemwerder?
Nein. Es war der Getränkemarkt-Mitarbeiter, den ich aus Lemwerder kannte, der wurde weggekauft von dem Getränkemarkt, wo ich ihn getroffen habe. Und zwar unser ursprünglicher Heimatgetränkemarkt aus Holtenkamp.
Okay.
Wer ist da jetzt Getränkemax?
Ja.
Da war ich.
Wachtel.
Wachtel, genau. Da war ich. Und habe richtig viel Olsbier.
Okay.
Und dann.
Das heißt, wir müssen alle mal wieder nach Holtenkamp fahren, um Olsbier zu kaufen.
Ja, genau. Also war eine nette Atmosphäre, angenehm, moderner Laden. Hm. Weißt du, Achtung, die haben die Kasse und die Pfandabgabe an einem Punkt.
Ja.
Das heißt, du kannst mit einem Mitarbeiter bei schlechten Zeiten den gleichen Tresen die ganze Zeit bedienen.
Richtig.
Mega schlau.
Ja. Das sind da Könner. Und man merkt aber auch, da geht die Nachbarschaft ihre Getränke kaufen. Ne? Da ist man auch namentlich bekannt.
Ja, das war mal mein Stammsupermarkt. Und dann habe ich aber in Achim angefangen zu arbeiten und wurde von Hole ab komplett, nicht Supermarkt, mein Stammgetränkemarkt, und wurde dann von Hole ab komplett abgeholt. Und jetzt durch die Nähe zum Lego vom Hole ab.
Und der hat halt fancy umgebaut in den letzten Jahren.
Der Getränkemarktmeister. Ja, genau. Das war das erste Mal, dass ich in den neuen Laden war.
Ja, und jetzt hat er auch noch die Mitarbeiter aus Lemwerder abgeworfen. Das ist natürlich frecher.
Man kann aber kurz erzählen, die haben Olds, aber dieses ganze bayerische Bier,
ja,
was Hole ab ja hat und Hole ab irgendwie auch besonders
haben
macht,
die nicht?
Haben die alles nicht.
Okay, also musst du doch mal weiterhin in Lemwerder
kaufen. Nicht so viel Kraftbier. Ja. Genau, Tobi.
Die haben ja auch das Bier aus Wildeshausen.
Das Banners habe ich aber nicht gefunden.
Nicht?
Ich habe nur das Poster gefunden.
Früher waren die da, also ich bin da in den Semesterferien öfter mal gewesen und habe mir da so fancy Kraftbier verkaufen lassen. Und der Mensch, der da im Laden arbeitete, sagte, trinken Sie das Bannersbier, das ist gutes Bier.
Ja, habe ich damals auch von denen. Mhm. Gut, Tobi, lass uns aber bei der UNESCO City of Literature bleiben eigentlich. Da wolltest du kurz erzählen, warum das so geil ist.
Ne, oder warum es nicht so geil ist. Wir wissen alle nicht so genau, was steckt eigentlich dahinter.
Das ist so
ein Verband, es wird, oder? Es wird angepriesen, als Bremen ist jetzt Teil eines Netzwerks.
Und das Netzwerk
Bremen ist jetzt
aus?
In einer intimen Beziehung quasi mit den Städten Heidelberg, Potsdam,
Mannheim und Hannover.
Also die Städte, mit denen sie ohnehin schon andauernd Kontakt haben über irgendwelche Dinge. Aber vielleicht eben nicht über das Ding Literatur. Und vielleicht ist es gut, dass sie jetzt dieses Gefäß haben, wo sie ein, zweimal im Jahr zusammenkommen können, um darüber zu sprechen, wie funktioniert Literatur. Und was jetzt an der globalen etwas schade ist, oder was ich schade fand, das Programm ist sehr zerfasert. Also okay. Sie nennen das Literaturfestival. Unter einem Festival verstehe ich ja, es passiert sehr viel auf zeitlich eng umgrenztem Raum.
Mhm.
Nicht? Also Rockfestival, 100 Bands in 3 Tagen oder Literaturmasse, 10 Lesungen in 3 Tagen oder in 5 Tagen oder so, egal. Aber die machen jetzt halt viele Lesungen über einen Zeitraum von 2 Wochen.
Ja.
Die Eröffnung fand vergangenen Montag statt. Was war das, der 30. Oktober?
Ja, genau, der Tag vom 31.
Der Tag vom 31., ne? Genau. Und es gab aber dann schon Veranstaltungen in der Woche davor.
Ja.
Was ich schräg finde, also du eröffnest ein Festival, nachdem du die ersten Veranstaltungen laufen hast, wo man sich dann fragt, warum macht ihr das dann nicht einfach doch eine Woche früher, also erstmal die Eröffnung und dann Anfang, vor allen Dingen, weil das ja, also du könntest ja auch sagen, das sind so Aufwärmübungen,
ja, genau.
Pre-Festival, aber da musst du das ja auch als solches ankündigen.
Ja, das
also,
weiß ich nicht.
Ich meine, du kannst jetzt irgendwie einen Malworkshop machen oder einen Leseworkshop, dass man sowas vor der offiziellen Eröffnung macht, finde ich völlig nachvollziehbar, verstehe ich. Aber eine Lesung vor der Eröffnung der Globalen, weiß ich nicht.
Meine These war ja, dass das einerseits mit dem Terminkalender vom Bürgermeister oder vom Präsidenten des Senats zu tun hat und dann gehe ich ja auch mal davon aus, die wollten ja ihre City of Literature an dem Abend bekannt geben. Das heißt, da musste der Briefumschlag auch erstmal per Einschreiben angekommen sein. Okay. Da wollte man denen noch 2 Tage Zeit geben, denke ich. Und dann wollte ich aber dir die ganze Zeit sagen, ich finde, das ist gar nicht so ein Stress, die Eröffnung später zu machen. Denn das ist ja die feierliche Eröffnung. Man eröffnet schon, also ich finde schon gut, wenn die Eröffnung nicht am Ende ist. Also wenn es schon im ersten Drittel ist. Aber die Veranstaltung können da schon drumrum sein. Ich gehe auch gegen deine These mit, das muss alles zur Festival, muss wie ein Rockfestival sein, dass alles so eng nacheinander getaktet ist.
Also ich will damit ja auch gar nicht sagen, dass das irgendwie alles an einem Wochenende abgefrühstückt werden soll. Nicht? Das ist ja auch Overkill.
Wer will so viel lesen?
Ja, eben, so, das ist schlecht fürs Publikum. Also es funktioniert nicht. Ja. Aber das irgendwie über eine Woche. Mhm. Und dann ein bisschen dichter getaktet vielleicht. Und alle Literaten gleichzeitig da.
Dass sie sich auch vernetzen können, meinst du und so.
Richtig, ja, aber ich glaub, also dass man da so ein bisschen, aber gut, dann, die Frankfurter Buchmesse ist gerade 2 Wochen her gewesen und so. Und ich, dann, ja, kann auch so.
Ich glaube, dass du ein geileres Programm auf die Beine stellen kannst, wenn du deinen Zeitraum ein bisschen länger fasst, damit du da auch in Tourneepläne besser reinkommst, ins Routing besser reinkommst. Ja. Genau aus dem Grund finde ich das auch schlau, wenn man sagt, wir wollen den Bürgermeister dabei haben, dass man da guckt, wann der kann. Mhm. Und wenn du dann davor schon mal ein paar Ausrufezeichen setzen kannst und schon ein paar gute Leute holst.
Ja.
Und das schon, also ich finde, ein Literaturfestival oder ein Kulturfestival mit Kultur zu starten, statt mit Reden, eigentlich auch ganz geil. Wenn schon mal so Schlaglichter rausschießen.
Ja.
Also, keine Ahnung, wenn wir das Drachenfest in Lemwerder gemacht haben oder machen und da würde ich die Eröffnungsrede ja auch nicht um 16 Uhr machen, wenn die Zuschauer langsam eintrudeln, sondern eher so gegen 18, 19 Uhr, wenn schon wirklich Leute da sind. Gerne bevor das Bühnenprogramm startet, aber selbst da würde ich fast sagen, naja, wenn ich aber früh jemanden draufsetzen will, mache ich doch so ein Opening erstmal mit den Leuten und dann eröffne ich es.
Aber wie ist
und
das
trotzdem denn? Also würde ich nicht am dritten Tag
eröffnen. Ich sag jetzt mal, du rufst bei Herbert Grönemeyer an und fragst ihn, ob er das Drachenfest in Lemwerder bespielen möchte und er sagt, ja, ich habe aber nur am Sonnabend Zeit, in der Zeit von 11 bis 12. Und dann sagst du, das ist mir egal, ich will dich haben, dann komm in der Zeit von 11 bis 12. Und du denkst dir, eigentlich soll das Drachenfest ja erst um 16 Uhr eröffnet werden.
Ja.
Dann würde ich doch an deiner Stelle denken, gut, Herbert kommt da um 11 auf die Bühne, ich stelle mich um 5 vor 11 dahin, feuer das Publikum an und sage, und damit ist jetzt das Drachenfest auch eröffnet und jetzt viel Spaß mit Herbert.
Ja.
Also dann so.
Aber nimm doch Herbert Grönemeyer, das ist ja schon richtig geil. Also
ja, gut, Herbert ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ein abgedrehtes Beispiel. Andererseits.
Ja, aber lass uns dahin, wo
ich halt auch die Wichtigkeit.
Genau, auch darauf hin wollte, war ja, wenn du jetzt mit großen Nummern schon startest.
Ja.
Und die eröffnen so ein bisschen inoffiziell. Aber dann ist es nicht der Bürgermeister oder irgendein Orga-Fuzzi, der die ersten Worte spricht, sondern das Erste, was passiert, ist die Magie, die Kunst, die Show. Also lass uns doch mal
in dem Genre sein,
in dem
wir
leben.
Also sollte man die globale Eröffnung vielleicht, sollte man die Reden hinten anstellen und erstmal die Hauptdarsteller auf die Bühne lassen.
Ja, bei der Eröffnungsfeier vielleicht. Du hast dieses bräsige Sektpublikum. Das ist ja die geladenen Gäste. Du startest doch dann einfach mit einer Show vor realistischem Publikum, vor echten Leuten, mit einem echten Künstler, in einem echten Showformat. Das finde ich geil, Evan. Wir sitzen hier am Osterdeich.
Wir sitzen am Osterdeich, hier geht wieder die Party, ja.
Grüne Leute gehen hier vorbei, leider nicht.
Sind die letzten Werder-Fans, die sind jetzt zu Fuß von Wolfsburg zurückgelaufen.
Freuen sich, dass sie 2 Tore geschossen haben. Mhm. Ja. Dusch ist immer noch an Feier, wahrscheinlich wird das Dusch. Nagelsmann, hat er gesungen, glaube ich. So, das habe ich fast gehört. Nein, also ich finde es herausragend gut, mit dem, worum es geht, erstmal zu starten, schon mal ein bisschen Feuer reinzugeben und dann, wie gesagt, muss nur im ersten Drittel bleiben, aber dann so eine feierliche Eröffnung rein zu platzieren, das ist schon gut. Weil im Grunde ist das, die Eröffnung ist ja einfach der feierliche Empfang und diesen Promi-Empfang musst du irgendwann machen und das ist schon geil, wenn es schon läuft. Und wenn du es als erstes machst, ist auch kein Verlust in so einer Reihe. Aber ich sehe da keine Kritik, ich sehe kein Problem darin.
Ich fand das, das war jetzt auch nicht als Kritik gemeint, sondern eher als, was mir so auffällt, schnödes, einigermaßen kunstinteressiertes oder kulturinteressiertes Publikum.
Tobi.
Es ist ja eben gut, von dir das so aus erster Hand des des Organisators.
Ja, genau.
Genau.
Also ich von Literatur gar keine Ahnung. Aber
nee, aber du weißt ja, wie sowas funktioniert. Besser als ich.
Tobi, weißt du, was ich auch weiß, wie es funktioniert?
Erzähl.
Autofahren.
Ich bin
ja wirklich...
Gottbegnadeter Autofahrer?
Nee, aber ich fahre ganz gerne mit dem Auto.
Ja?
Ja. Und weißt du warum? Weil das auch... Das ist jetzt nicht so... Wir sind ja so Landkreis Oldenburg, dann später Delmenhorst. Ich kenne schon Leute, die kommen aus dem Landkreis Oldenburg oder aus Lemwerder. Die werden nervös, wenn sie mal durch Delmenhorst fahren müssen, weil es da zwei Spuren und Ampeln gibt. So.
Ja. Gibt es in Lemwerder eigentlich Ampeln? Außer am Fährhafen?
Ja, eigentlich schon auf Fußgängerbrücke-Ampeln. So, aber
ja, aber
die richtige Kreuzung gibt, so mit Ampeln, das wüsste ich jetzt nicht.
Ich fand das ja faszinierend, als ich in die Schweiz gezogen bin, da im Umland von Zürich, wo ich ja ein paar Jahre gelebt habe. Da gab es Ortschaften, die ohne eine einzige Ampelanlage ausgekommen sind.
Das ist klug.
Und halt Unmengen davon. Also am ganzen Zürichsee entlang gibt es wahrscheinlich nur drei Ampeln.
Ja, das ist klug.
Der Rest sind Zebrastreifen, die immer funktionieren.
Ja.
Und irgendwie arrangiert man sich dann nicht.
Ja.
Und dann kommst du dann zurück nach Delmenhorst und denkst dir, Alter, also dafür, dass hier so wenig Verkehr ist, gibt es hier ganz schön viele Ampeln.
Ja, ja,
und meistens steht man ja vor den roten Ampeln.
Ja. Aber wo ich drauf hinaus will, ist, in Bremen Autofahren, da ist mehr Wumms drin. Gerade wenn du die Spuren kennst, kannst du es ja auch gut durchschlägen.
Und aber ich muss ja auch sagen, Autofahren in Bremen ist eine ganz gute Schule.
Ja, es ist nicht so stressig wie in Hamburg. Du musst nicht ganz gucken, wo du bist. Und
genau,
so.
Aber wenn du es in Bremen begriffen hast,
ja.
Und das ist ja jetzt hier nur Vorgeplänke, bevor wir gleich zum Showdown kommen,
ja,
an der
ja,
heißesten Kreuzung der Stadt. Also wenn du es da geschafft hast, dann kannst du überall Auto fahren.
Und
ich habe das ja jetzt auch, ich bin ja in Berlin Auto, in Hamburg fahre ich häufig Auto. Ich bin in Lyon Auto gefahren, in der zweitgrößten Stadt Frankreichs,
ja.
Wo man ja auch Angst hat vor fünfspurigen Kreisverkehren und so. Ne? Es funktioniert. Wenn man in Bremen Auto fahren kann und weiß, wo man überall hingucken muss, dann klappt's.
Ich bin in Griechenland Auto gefahren und dachte ja, du wirst da praktisch mit so Gyrospida beworfen, wenn du mit losfährst. Und alle nur am Hupen, alle auch am Ausrasten, also so italienische, so Neapel-Verhältnisse, hatte ich da eigentlich gedacht, wie man über Neapel spricht, überall noch Motorroller, gar keine Regeln, gar keine Grenzen. Und das habe ich mit der Bremer Schule auch erlebt. Und wo lernt man in Bremen Auto fahren?
Am Stern.
Alter Schwede. Und wir können drauf kommen, wir sind ja im Grunde, viele sagen Hänsel und Bremen, wir sind ja eigentlich Weser und Bremen, der Weser-Kurier-Podcast. Wir haben ja unsere Themen alle zu 1000% aus dem Weser-Kurier einfach rausgeklaut oder rausgefischt, das Beste daraus. Wir bereiten den jungen Leuten...
Wir sind auch nur Fischer.
Und Backfische praktisch. Und da war in deinem Weser-Kurier stand so ein Artikel, weiterhin Unfälle am Stern. Och Mensch, der Stern ist jetzt, nachdem er umgebaut wurde, gar nicht einfacher und sicherer geworden. Es hat alles gar nicht geklappt.
Also Ralf, sagst du, sieht das anders?
Ja, der fährt ja mit dem Fahrrad da wahrscheinlich durch. Aber das ist praktisch dein Weinhändler, ist das, ne? Naja, auf jeden Fall, lass uns drüber reden. Ich finde, wir lassen uns durch den Stern gefahren. Easy durchgekommen. Das Erste, was ich zu Ricarda sagte, war, naja, was war denn los hier? Da ist niemand in die Straßenbahn gekommen. Also ich finde, Stern durch den Stern ballern ist eigentlich, du musst schon mal in der Mitte halten und die Straßenbahn erstmal durchlassen. Ich bin da auch immer mit dem Fahrrad durch, habe mein Handy ist mir runtergefallen, noch drei Autos drüber, glaube ich, ist auch kaputt gegangen. Also ich habe eine innige Beziehung zum Stern. Wir sind auch schon mal richtig falsch rum
mit dem Fahrrad und Stern. Ich hasse diesen Stern.
Was ich nur hasse, ist, wenn da Stau drin ist und Stau drumrum ist. Das passiert ja sehr, sehr oft.
Ja,
und dann hasse ich den Stau und nicht den Stern.
Naja gut, also ich sag mal, wenn du erstmal drin bist im Stern, ne, und das ist ja das Schöne an Kreisverkehr, bist du erstmal drin, ist es alles gut.
Dann kannst du
auch in Frankreich auch, weil ich immer nicht wusste, in welche der fünf Möglichkeiten biegst du jetzt ab. Also habe ich eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde, bis uns irgendwann schwindelig, weil dann habe ich gesagt, so die nächstbeste nehme ich, zack, raus.
Ja.
Ja, herrlich. Das kannst du am Stern auch machen. Bist dann
die Straßenbahn kommt.
Bis dann die Ampel rot wird, wenn die Straßenbahn kommt. Genau.
Im
so.
Kreisverkehr.
Aber dann versuchst du.
Geil.
Im Stern versuchst du erstmal reinzukommen. Schon mal schwierig, weil eben alles kommt. Nicht? Autos kommen, Fahrradfahrer, dann kommen die Fahrradfahrer auch noch von rechts und nicht nur von links. Dann kommt die Straßenbahn, Autos, alles Katastrophe. Dann hast du es geschafft. Bist du drin. Tschakka, denkst dir, geil. Ja,
weißt du,
und dann versucht er wieder rauszukommen.
Aber weißt
Fahrradfahrer links und rechts, überall. Und dann blinkst du und setzt dich dahin und sagst, ich will jetzt hier raus. Ja, und dann stehst du da und wartest und wartest und wartest. Also das ist ja das Schöne, in Bremen lernt man ja als Autofahrer wahnsinnigen Langmut zu entwickeln, sich über nichts mehr aufzuregen, wenn du jeden Tag so viele Stunden im Stau stehst, weil irgendwo wieder ein Poller steht, weil man meint, in 2,5 Jahren könnte man da mal Bauarbeiten beginnen. Ja, dann wirst du irgendwann ganz ruhig und regst dich einfach nicht mehr auf. Und so machst du es da auch. Fahrradfahrer von links und rechts, ohne Licht und ohne Helm und ohne alles. Banane. Irgendwann hast du eine freie Minute und dann düst du da durch und fährst einfach weiter.
Pass auf, erstmal Tipps vom Profi. Also ich finde, den Stern, den musst du in Schritten denken. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Und der Stern ist ja eher nicht ein Kreisverkehr, das ist eine ganze Saison. Du musst praktisch als erstes fährst du da rein. Dann musst du praktisch denken, okay, hier können jetzt links und rechts Fahrradfahrer kommen. Mhm. Ich manage, dass hier Fahrradfahrer kommen. Nächster Schritt ist, im Kreisverkehr fahren Autos im Kreis. Also Schritt 2 ist, kommt da ein Auto. Da musst du dich praktisch über die freie Möglichkeit mit dem Fahrrad fahren. Erster Schritt. Zweiter Schritt, Autos. Dann musst du rein, dann fährst du im Kreisverkehr. Und das Nächste, was passieren kann, ist rote Ampel. Da kommt eine Straßenbahn.
Dann bleibst du stehen.
Genau, bleibst stehen. Wenn nicht, fährst du weiter. Und dann musst du ja noch gucken, okay, ich will jetzt raus. Und ich will drin Ausfahrt raus, aber welche Spur muss ich dann rausnehmen? Und dann, das musst du wissen, und dann kommen ja wieder Fahrradfahrer.
Ja.
Und wenn du das dann da stehst und praktisch wartest, bis die Fahrradfahrer vorbeifahren, dann weißt du, du hast es eigentlich schon fast geschafft, weil dann bist du schon raus. Aber du musst es eben in 3 bzw. 4 Schritten denken.
Ja, natürlich, so mache ich das ja auch.
Ja.
Ich könnte das jetzt nicht so schön aufzählen, aber ich muss dir sagen, am liebsten fahre ich durch den Stern bei strömendem Regen. Und dann weiß ich, sind da weniger Radfahrer unterwegs.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber
am schönsten sind auch immer die Fußgänger. Die kommen dann zum Beispiel vom Hof der Tankstelle, weil sie da abends um 10 noch 2 Flaschen Springer Cola kaufen mussten. Ja. Und laufen dann da rüber. So, und du möchtest jetzt, welche Straße ist das? Da bei der Tankstelle, die Richtung Schwachhauser Heerstraße führt.
Schwachhauser? Nee. Richtung Schwachhauser Heerstraße?
Ja. Schon. Die große.
Holler Allee.
Willst du raus? Und dann kommen da vom Tankstellenhof kommen die Leute gelaufen. Und dann ist ja zwischen der Spur, in den Kreisverkehr reinkommt und vom Kreisverkehr rauskommt, ist eine Mittelinsel. Und dann denkst du, na gut, die sind da jetzt gerade losgelaufen, die laufen sehr langsam, die laufen auch ein bisschen nach links und rechts ausfallend. Also hast du genug Zeit, um da raus. Dann fangen die an zu toben. Die sind ja noch nicht mal auf der Mittelinsel. Dann fangen die an zu toben, weil nach ihrem Empfinden hättest du warten müssen, bis sie 5000 Jahre später dann auch mal darüber gelaufen sind. Nicht? Also ich meine, ich verstehe das ja schon, dass man die Leute nicht über den Haufen nagelt.
Ja, zum Beispiel, kann man also verstehen.
Ich sehe das ja jeden Abend, wenn ich von der Arbeit komme, an der Abbiegung ins Veedelhörn.
Ja.
An der Kreuzung. Nicht? Du kommst von der Hochstraße runter, stehst dann da Ramberti-Ring-Ampelanlage Veedelhörn.
Ja.
Und dann ist diese Straße extrem breit. Ja, dann kommen die Fußgänger da von oben losgelaufen und du denkst dir, naja, kannst du ja jetzt nochmal eben rechts abbiegen, jetzt bis die da sind und so alles. Easy peasy. Ich biege da ja nie ab, aber ich sehe das immer bei anderen. Und das klappt da eigentlich auch immer ganz gut. Aber manchmal sind die Fußgänger dann schon so nah am Auto dran, dass ich denke, naja, also die haben jetzt auf jeden Fall den Fahrtwind schon gespürt.
Ja.
Und das finde ich dann unfair. Sowas macht man nicht. Da muss man dann warten und da muss man die rübergehen lassen. Und wenn die noch so langsam sind.
Okay,
neulich habe ich eine Frau gesehen mit dem Rollator und ich saß da in meinem Auto. Und ich denke mir, na gut, die läuft jetzt hier einfach mitten über die Straße. Das interessiert sie alles nicht, ob da 30 Autos hinter ihr sind und vor ihr. Sie läuft da einfach rüber mit dem Rollator in einem Tempo. Und ich denke mir, gut, dann hält sie jetzt hier mal an.
Also hast du nicht über den Haufen gefahren?
Nein, natürlich nicht. Und hinter mir alle da werden fuchsig und weiß der Geier, ja, was soll ich denn machen?
Ja.
Nee, dann fährst du weiter und dann ist... Also, mir ist ja mittlerweile auch alles egal. Das ist ja auch das Schöne, wenn man länger in Bremen wohnt. Es wird einem immer mehr egal.
Genau, also was haben wir gelernt? Schritt für Schritt durch den Stern fahren und dann Pro-Tipp von Tobi Hensel. Einfach mal Fußgänger nicht über den Haufen fahren. Ich probiere das demnächst mal aus.
Ja, geil. Also und einfach permanent, das sollte man sich auch immer wieder sagen, sei einfach kein Arschloch.
Ja,
okay, krass. Damit kommt man sehr gut durchs Leben. Und vermeidet auch eigentlich sehr viel Stress. Manchmal halt von Menschen, die das nicht so berücksichtigen und gerne Arschloch sind, die hupen einen dann an.
Aber ja, okay.
Banane. Man muss so weit in sich ruhen, dass einem das alles nicht mehr interessiert. Und das ist dann noch der Pro-Tipp von mir, mit Zigarette im Mund wegen. fährt sich sowieso jedes Auto noch viel entspannter.
Boah, ja, und der Wiederverkaufswert wird dir danken. Ja,
deshalb kaufe ich ja die Autos immer als Letzter.
Ja, das ist geil. Deswegen bist du der Letzte, weil danach deine Karre keiner mehr haben will.
Richtig.
Und die ganzen Schäden, die in deinem Auto sind, liegen wahrscheinlich auch an dem Tabak.
An dem, ich habe doch keine Schäden.
Ja, Tobi. Das
Außerdem brauche ich nur bei offenem Fenster. Ja, das ist der
Das bringt es ja völlig. Das kennt jeder. Dass man, wenn man nur bei offenem Fenster raucht, dann riecht praktisch das Auto weiterhin wie ein Neuwagen. Weil also er ja einfach hast, so abgefahren
viel ist. Ich steig nicht in dein Auto ein, das stinkt hier wie ein Aschenbecher.
Nee, weil ich es so geil finde, in deinem Auto mitzufahren. Hat ja nichts damit zu tun, ob das gut riecht. Das ist schon geil. Also das ist auch ein Pro-Tipp. Einfach bei Tobi Hensel mal mitfahren, aber dann bitte nicht wegen dem Kippengeruch beschweren. Ja, genau. Sonst gibt es aufs Maul.
Ansonsten, Harald Schmidt fährt den Porsche von Helmut Zerlett. Uraltes Video aus der Schmidt-Show gibt es auch beim Internet. Kann man sich da auch angucken. Da lernt man auch sehr genügsam zu werden.
Ja, Harald Schmidt ist gestorben, ne? Nee, ist Hans
Meiser. Nein, Hans Meiser ist gestorben. Ich bitte.
Tobi, das haben wir gelernt, was ich dir noch kurz sagen wollte. Du hast immer gesagt, man lernt verweilen in Bremen. Ich habe letztens gelesen, das war schon länger her, dass Bremen eine der schnellsten Großstädte ist, was Autoverkehr angeht. Dass man die,
weil man sehr wenig im Stau steckt.
Die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit hast.
Ja.
Die liegt zwar nur irgendwie bei 32, aber du bist trotzdem relativ schnell durch die Stadt.
Ja, das ist ja wirklich so. Also ich meine, in Hamburg steckst du immer im Stau. Mhm. Man muss immer zusehen, dass man nicht in den Berufsverkehr kommt, weil während des Berufsverkehrs bricht alles zusammen. Ich habe in Zürich auch immer gesehen. Dann hast du eine Stunde gebraucht für eine Strecke von 1,5 Kilometern. Da bist du zu Fuß, konntest du neben den Autos herlaufen und warst schneller. Und das geht in Bremen nicht, weil Bremen hat so unendlich breite Straßen.
Okay,
ja, also man könnte natürlich an einigen Stellen auch das ein bisschen kleiner machen.
Ja, das sagt ja Maike Schäfer auch, aber die sagt jetzt ja nicht mehr so viel.
Ja, aber Frau Insal.
Das ist auch?
Sag das.
Oh, nee, okay. Moment, Tobi, lass uns endlich mal, wir haben schon viel gesprochen, aber ich will nicht drauf verzichten, lass uns endlich mal über Fußball reden.
Worüber möchtest du sprechen? Über Werder, die auswärts auch mal nicht verlieren?
Endlich der erste Auswärtspunkt gegen Wolfsburg. Da hätte es auch ein 0-3 hageln können. Ich hatte schon die Tormelodie gehört. I got a girl named Ding-Dong. Mit ganz schlechten Erinnerungen dran. Ein schönes 0-3 in Wolfsburg war, glaube ich, meine erste Auswärtsfahrt mit Werder Bremen. Ganz unangenehm. Und dann kam dieses Lied wieder. Aber der Freistoß von Duxch, großartigste Weltklasse. Wunderschönes Freistoßtor hatten wir auch angesagt, kurz bevor es fiel. Und vor dem Spiel war ja schon im Gespräch Nina Nagelsmann, Duxch will in die Nationalmannschaft. An die Seite von Füllkrug, und das sei ja auch sein großes Fund, weil er mit Füllkrug so gut zusammenspielen kann. Und das könnte er doch in der Nationalmannschaft weitermachen. Und dann kommt Duxch und ballert da den Freistoß rein. Jetzt im letzten Spiel schon eine Vorbereitung und ein Tor.
Und, also, was meinst du?
Ja, ich glaube, ganz ehrlich, das ist natürlich Quatsch.
Warum?
Natürlich ist das Quatsch, weil Duxch gar nicht so gut ist.
Ja.
Der hat gar nicht so viele Torraumszenen. Der spielt immer mit dem ersten Kontakt. Der ist in den Zweikämpfen gar nicht so stark.
Ja.
Der ist auch gar nicht so schnell. Also das ist wirklich kein kompletter Stürmer.
Ja.
Der hat aber hin und wieder eine ganz gute Schusstechnik.
Ja.
Und sein Vorteil ist, er ist einfach Deutscher. Also es gibt ja einfach gar nicht so viele deutsche Stürmer, die wirklich gut sind.
Also du meinst, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er dann doch in die Nationalmannschaft aufgenommen wird, aus Mangel an Alternativen?
Nee, andersrum. Aber der Satz war schon gut, nur andersrum. Aus Mangel an Alternativen könnte ich mir vorstellen, dass es was werden kann. Sonst hätte ich mir nie vorstellen.
Ja, sonst sagt Füllkrug irgendwann, ich spiele nicht weiter.
Ja, wenn das
mal, natürlich ganz mal den Duxch, sonst streike ich hier und
spiele ich nicht weiter. Ich muss sagen, Duxch. Also bei Füllkrug hatte ich noch drauf verzichtet, mir das Nationalmannschaftstrikot zu kaufen. Da soll es ja zur EM auch wirklich so ein verrücktes zweites Trikot geben. In so irgendwas zwischen lila, blau und pink oder so, habe ich gehört. Und da hinten Duxch drauf, das kann schon geil werden. Da ist dann praktisch nicht mehr Lachs, sondern Matjes oder so. Das Matjesche und hinten die, keine Ahnung, 37 oder was Duxch dann kriegt. Eine ganz hohe Zahl. Duxch, das wäre schon geil zur EM. Da hätte ich Bock drauf. Duxch so eher. Duxch ist on fire.
Ja, eben. So, und wenn die beiden so gut spielen können und Tore schießen können, dann können die ja am Ende auch noch Deutschland den Europapokal herbeischießen. Und dann muss Nagelsmann den halt zu einem kompletten Stürmer ausbilden in der Nationalmannschaft. Und dann kommt er hier als komplett ausgebildeter Stürmer zurück nach Bremen. Und dann ist das auch mit dem Klassenerhalt kein Thema.
Genau, und dann geht er für relativ viel Geld irgendwo anders hin doch noch.
Und dann sind auch noch die Finanzen von Werder Bremen gerettet.
Und dann hat man gleich den nächsten Mann da. Ole Böttcher haben wir gelernt.
Ja, Ole Böttcher. Der scheint der neue Shit zu sein.
Der ganz neue Shit. Meine These da ist ja auch, ja, jetzt vielleicht nicht für die Bundesliga, aber der riecht gerade an der U23 rum, hat jetzt in der Landesliga...
Wie alt ist der denn?
Ja, 19. Und der hat mit 19 jetzt schon 16 Treffer in der Landesliga geballert. Viele Grüße an Budzinski oder wie der heißt, das ist dein Reifen-Heini, ne? Ich weiß auch nicht genau, wie der Typ noch hieß. Auf jeden Fall Klaus, der sich immer beschwert, dass wir nicht wissen, wie viele Spiele gewesen sind. Aber ich würde sagen, in der Landesliga, wie viele Spiele können da gewesen sein? 10, 12? Viel mehr kannst du ja nicht gemacht haben. Und dann hat er schon 16 Treffer erzielt. Das ist ja gar nicht schlecht. Und mehrere Landesliga-Trainer haben bei Werder Bremen angerufen und gesagt, ey, wir haben jetzt gerade gegen TV Eichhorn gespielt. Da spielt so ein Ole Böttcher, Achtung, im Mittelfeld. Und ballert hier schon 16 Tore rein. Ja. Also abgefahren, torgefährlich. Und wenn du dann im Mittelfeld so gut bist, kann er ja noch ein bisschen mehr kommen.
Und wo kommt er her?
Ja, aus Bremen. Und spielt bei Eichhorn, also nur aus Horn.
Also ist das so ein Bremer Urgewächs? Oder hat man den von weiß der Geil, woher?
Nein, das glaube ich nicht. Nein, Bremer. Und weiß ich nicht, wer das ist, aber gehe ich mal von aus. Junger Mann, schon eine Brille auf dem Foto bei transfermarkt.de oder wo man das findet. Sieht auch wirklich noch jung aus.
Er ist noch
C-Jugend spielen, vom Optisch würde ich sagen. Und wie gesagt, Hänsel und Bremen, Hörer hören es eher. Ole Böttcher, bitte mal aufschreiben. Im Notizbuch bestimmt auch schon lange von Frank Baumann.
Ja. Wollen wir darüber auch noch sprechen?
Lass uns kurz drüber reden. Frank Baumann geht. Ja, also ich habe die große Trauer bei den Werder-Fans bisher nicht gesehen. Also, dass sie wirklich alle ganz traurig sind. Für die Romantik ist das schlecht. Der Kapitän der Double-Mannschaft, im letzten Spiel nochmal Pokalsieger geworden für Werder, hat dann auch hier das Tor gemacht, nachdem die Papierkugel, du erinnerst dich in den 4 Spielen, die Papierkugel, Tobi, da hat Baumann das Tor auch noch geschossen. Also wirklich ja ganz, ganz wichtiger, langjähriger Bremer Kapitän, 10 Jahre gefühlt Bremer Kapitän. Und jetzt zurückgekommen, die Mannschaft wieder in die erste Liga geführt, aber auch für einen Abstieg gesorgt, Kofeld zu spät rausgeschmissen. Also es gibt schon diverse Gründe, weshalb man, Baumann ist ja auch einer dieser Amigos. Und ich glaube, das ist auch, Tobi, lass uns kurz da hinkommen. Die Amigos, ich habe letztens ein Bild gesehen von den Amigos.
Ja.
Die sind abgefahren alt, aber die sehen noch ein bisschen gleich aus.
Ja.
Ja, und meine These, wer sieht so aus wie Frank Baumann? Marco Bode.
Ja.
Und Marco Bode und Frank Baumann sind Best Buddies. Das war ja das Problem, als Baumann Aufsichtsrat war und auf
dass man die beiden
Baumann gucken musste. Nee, dass der halt auch zu unkritisch war. Deshalb haben die ja alle Kofeld zusammen nicht rausgeschmissen, weil die eine Buddy-Truppe waren. Aber jetzt, gut, Kofeld ist Trainer in Olpen. Der sieht ja ein bisschen anders aus, ist auch jünger. Der ist ja mehr so unser Alter, ein bisschen älter. Aber Baumann und Bode, die kommen jetzt in so ein Seniorenalter. Die sind beide nicht so die aggressiven Fußballgeschäfttypen. Meinst du nicht, einer von beiden kann vielleicht noch Gitarre spielen? Und dann gehen die in ZDF-Fernsehgarten.
Und machen...
Die Amigos. Nein, wie heißt das noch? In Bremen heißt das doch grün-weißes Blut oder sowas. Die Werder-Beziehung muss ein bisschen das Werder-Gehen in sich haben.
Mm-hmm.
Und dann mit dem Werder-Gehen in den Fernsehgarten gehen.
Mit dem Werder?
Die Amigos. Frank Baumann und Marco Bode.
Ich meine, die könnten ja erstmal eine neue Stadionhymne singen.
Ja, die covern einfach erstmal, wo die Weser einen großen Bogen macht. Das wäre auch.
Das wäre mal der Anfang. Genau. Ja. Da müssen wir auch gar nicht so kreativ werden.
Nee.
Und sonst, Anzeigler schreibt ihnen sicherlich auch noch einen neuen Songtext.
Genau, kreativ werden ist, glaube ich, auch genau der Punkt. Frank Baumann ist ja also selten kreativ gewesen, oder? Hat immer ein paar abgehalfterte Spieler mit Verletzungsproblemen aus der Bundesliga geholt und sich dann gewundert, dass es nicht funktioniert. Und bei Niklas Füllkrug am Ende Glück gehabt, dass der sich muskulös so aufgepumpt hat, dass er jetzt einfach nicht mehr verlässt ist.
Ja.
Aber im Grunde war aber das ja auch schon gescheitert im Transfer.
Genau.
Genau, also.
Also gesagt, du bist gar nicht so traurig.
Ich bin gar nicht so traurig. Ich glaube, das ist ganz gut, dass da was passiert. Trotzdem alle Props und, zu Frank Baumann. Ich mache den natürlich
auch. Und was gerne. Meinst du, was macht der dann?
Ja, weil, also. Mit Marco Bode im Fernsehgarten, die Amigos. Nein, Ich glaube, das wird so eine Zukunft wie Thomas Schaaf. Sollte Frank Baumann noch irgendwo hingehen?
Hat er denn eine Trainerlizenz?
Der hat, glaube ich, sogar wirklich eine Trainerlizenz. Okay. Nee, aber wo ich drauf hinaus will, ist er, Thomas Schaaf ist, nachdem er bei Werder war, ja noch zu Frankfurt und Hannover gegangen, hat da gar nichts gerissen. Und weil er eben nur in Bremen funktioniert hat.
Ja,
und
also Baumann, du sagst Marco, schon, oder Frank Baumann und Marco Bode tingeln dann durch die Fußballclubs der Republik
Marco Bode nicht. Marco Bode ist da auch, glaube ich, schon raus. Der hat ja, jetzt so ein sind, anderes
die
Projekt.
Ja beide, die sind ja beide noch nicht alt genug, um einfach...
Ja, aber die haben Geld.
Die Beine aufzulegen.
Die haben Geld und die können, glaube ich, woanders reinrutschen. Ich glaube einfach aber, dass wir Frank Baumann nicht noch bei einem anderen großformatigen Bundesliga-Verein sehen.
Also wird Marco Bode Sportsenator eines Tages.
Wir reden doch über Frank Baumann. Lass uns mal Marco Bode erstmal eben rauscanceln. Lass uns über Frank Baumann weiterreden. Das ist ja das Thema.
Eigentlich nicht, aber gut.
Wieso nicht?
Weil wir angefangen haben, über Marco Bode zu sprechen. Aber dann...
Ich habe Marco Bode nur reingezogen, weil er so aussieht wie Frank Baumann und die Amigos sind. Wer jetzt ja geht, ist Frank Baumann.
Tobi. Ich bin bei eurem Verein, ja, mit diesen Männern, die alle gleich aussehen, auch mittlerweile komplett verwirrt.
Also,
wie heißt dieser Typ? Frank ja, okay, Baumann. Der heißt Frank Baumann. Ja, über den reden wir die ganze
Richtig,
Zeit.
Richtig, oder?
Ja, ja.
Tobi.
Ja, ja.
Aber das, deine Verwirrung ist ja auch eine gute Aussage zu dem Thema. Er ist halt einfach auch trotzdem ein bisschen blass geworden. Ich sag mal, aus engeren Umkreisen vom Verein wirft man ihm ja auch eine gewisse Ambitionslosigkeit vor. Das tut man übrigens bei Clemens Fritz genauso. Die sind einfach alle froh, dass sie da sind. So ein bisschen, ach geil, ich wollte ja eh bei Werder noch irgendwas machen. Ach ja, mache ich ja. Das reicht ja auch. Und dann rufen alle, ne, wenn wir
ja, das aber, schaffen. Aber also ich meine, was kannst du dem denn jetzt noch für einen Posten anbieten? Weil ich meine, der steht so weit oben, der kann auch jetzt nicht nach unten gehen und irgendwie den Fanshop leiten.
Genau, bei Werder kann der jetzt erstmal nichts
machen. Nee, also eben bei Werder ist der komplett raus. Der könnte höchstens eben beim FC Oberneuland nochmal anheuern.
Der könnte jetzt, der müsste jetzt noch zwei, drei Sachen machen und dann könnte er bei Werder nochmal in den Aufsichtsrat gehen, irgendwann, viel später.
Ja.
In 10 Jahren oder in 5 oder so.
Und ja, aber der muss ja vorher nochmal, was hat er was gelernt? Kann er was?
Ja, die haben ja alle mal irgend so ein Management-Kram nebenbei gemacht.
Und der soll ja vielleicht wirklich Sportsenator werden.
Ja, da viel Consulting. Ja, aber der ist doch kein Politiker.
Das ist doch egal.
Nein, aber guck dir den an, der wirkt doch überhaupt nicht wie ein Politiker.
Das kann man
dem
noch
beibringen. Der wirkt ja auch nicht so geschickt. Oder? Also, das glaube ich nicht, Tobi. Ich glaube, der wird irgendwo rumdödeln und der macht dann ähnlich wie Marco Bode. Na, so ein bisschen, hier so ein bisschen Charity, dann irgendein Projekt und dann nochmal in irgend so Beteiligung in irgendwelchen Fußball-Startups oder Fußballunternehmen. Marco Bode hängt jetzt ja in irgendwie sowas drinne, so ähnlich, oder vielleicht auch in dem. Kickers Emden wurde doch übernommen, haben wir auch mal in der Atlas-Version darüber gesprochen, von so Leuten, die Traditionsvereine wieder hochpimpen. Und ich glaube, Marco Bode hängt auch in sowas, die in so Amateurvereine investieren und da Strukturen legen oder so in der Art. Vielleicht bringe ich das alles durcheinander, aber solche Strategien könnte ich mir Frank Baumann auch nochmal zutrauen. Aber ich sehe den nicht bei einem anderen Verein, weil die alle, glaube ich, auch gar keinen Bock drauf haben. Das ist wie mit Skripnik und Alexander Nuri und so. Die sind ja alle auch bei anderen deutschen Vereinen nicht glücklich geworden. Also ich sehe Frank Baumann gar nicht woanders und der ist auch zu schlau, um nicht zu checken, dass das, was er gemacht hat, alles nur in Bremen funktioniert. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre der FC Nürnberg, weil aus der Gegend kommt er. Und da ist Dieter Hecking ja relativ groß drin gerade. Und bei Nürnberg gruselt es ja auch immer mal.
Wie viel ist der denn Bremer?
Du meinst als Mensch?
Ja.
Er ist 1999 im Alter von Anfang 20 nach Bremen gekommen und seitdem wohnt er in Bremen.
Ja, aber
und
da war
seine
er
Familie
Anfang 20.
Also ist in Bremen auch.
Das ist ein schwieriges Alter. Entweder bist du für immer Franke. Mhm. Oder du lässt das komplett fallen und assimilierst dich so sehr, dass du mit Franken nichts mehr zu tun haben kannst, weil dir das völlig fremd erscheint.
Ich denke, der ist assimiliert. Also ich glaube, der.
Aber er spricht halt immer noch wie
ja,
einer von
dort. Aber ich glaube, der ist so ein Typ. Weißt du, seine Kinder sind in Bremen groß geworden und seine Frau.
Ja, aber die sind ja jetzt alt.
Netzwerk. Ja, aber ich glaube, die gehen nicht.
Dann kannst du immer noch sagen: So, Frau, komm, wir versuchen jetzt noch mal was Neues. Wir gehen jetzt ins Frankenland. Da schmeckt der Wein besser, da ist die Landschaft lieblicher.
Frankenland ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Nürnberg, aber ansonsten wird er nichts anderes machen.
Okay. Tobi, und wir werden das verfolgen.
Ja.
Und sonst sind wir auch immer bereit, Soundaufnahmen zu begleiten.
Ja.
Genau, und im ZDF-Fernsehgarten bereits unterschriebene Autogrammkarten zu verteilen.
Genau. Tobi, lass uns nicht über die WM in Saudi-Arabien reden, das ist Quatsch, da reden wir irgendwann nochmal drüber. Lass uns aber über den DFB-Pokal reden. Du bist Anhänger vom großen HSV und die haben in der Auslosung fürs Achtelfinale, ist das, ne?
Ja.
Die das losgezogen. Berlin, wir fahren nach Berlin.
Ja, aber die Hertha.
Ja, aber es ist schon ein Olympiastadion.
Ja, natürlich. Sie das probieren heißt, das jetzt ja schon mal aus, wie sich das anfühlt als Pokalfinalist.
Ja.
Mal gucken.
Was rechnest du dir
mal
aus?
Mal gucken. Die Hertha ist ja eigentlich grottenschlecht und voll am Arsch.
Naja, aber die spielen doch immer.
Aber dafür spielen sie noch ganz passablen Fußball und stehen in der Tabelle jetzt auch nicht so grottenschlecht da. Trotzdem könnte man eigentlich meinen, also die Hertha müsste man mal eben so mir nichts hier nichts wegklatschen können.
Genau, in der Liga.
Vor allen Dingen, weil man ja auch noch mit denen eine Rechnung offen hat vom Relegationsspiel vor vergangenes Jahr.
Ja. Und wie gesagt,
so, deshalb kannst du sagen, ja, haut man die mal eben entspannt in 90 Minuten 3-1 weg.
Würde ich in der Liga, wie gesagt, immer.
Eben in der Liga würde ich das genauso sehen. Aber wir wissen ja, im Pokal sieht die Welt ganz schnell ganz anders aus. Auch Bielefeld hätte man in der Liga besiegen können. Entspannt.
Ja.
Ja, und muss sich dann über die Verlängerung mit einem Unentschieden ins Elfmeterschießen retten.
Genau, Bielefeld jetzt ja Drittligist, aber letztes Jahr hat man wahrscheinlich gegen Bielefeld gewonnen.
Ja, natürlich. Also so, und jetzt muss man überlegen, nicht? Das gerade abgestiegen, aber muss ja alles nichts heißen.
Tobi,
ich weiß es nicht.
Also, ich baue mal in die Antithese rein und sag, alter Schwede, Hertha BSC, ja immer früh rausgeflogen im Pokal. Die einzigen, die das Pokalfinale geschafft haben, waren die Hertha Amateure, die dann gegen Bayer Leverkusen verloren haben. Hertha selber traut man ja eigentlich gar nicht mehr zu, im Pokal weit zu kommen. Aber Hertha bricht auseinander. Neuaufbau, andere Mannschaft, kultigere Spieler. Auf einmal finden alle Hertha wieder geil. Ich glaube, dass Hertha ist jetzt so sehr Gegenteiltag, dass sie auf einmal auch wieder eine Chance haben. Gehe auch mit. Wie gesagt, im Pokal wird es sehr, sehr schwer für den HSV. Und dann lass uns doch mal kurz überlegen.
Aber andererseits muss man ja sagen, dass das Hertha-Los schon ein ganz glückliches ist.
Genau, du könntest auch gegen Dortmund spielen oder gegen Wolfsburg.
Nur gegen Bayern kann man nicht mehr spielen.
Genau. Ja, und du kannst auch gegen Leipzig, gegen den Pokalsieger nicht mehr spielen.
Richtig.
Und wenn du dir die Partien mal anschaust, Stuttgart gerade hart gehypt, spielt aber gegen Dortmund.
Ja.
Das heißt, nur einer von beiden kann weiter.
Ja.
Saarbrücken gegen Frankfurt, okay, wird Frankfurt wohl weitergehen. Aber nächstes Ding, Gladbach gegen Wolfsburg. Das heißt, die beiden Bundesligisten, einer tüdelt raus.
So, und warum sollte Saarbrücken jetzt verlieren?
Ja.
Weil sie das nicht noch einmal wiederholen?
Weil sie es nicht wiederholen werden. Lass uns, das ist ja auch egal. Also wenn es für den HSV oder für Hertha Richtung Pokalfinale geht, dann wirst du Frankfurt schlagen müssen. Und sollten die gegen Saarbrücken rausfliegen, dann musst du halt Saarbrücken schlagen. Also wenn die es schaffen, um nach Frankfurt rauszukegeln, dann sehe ich ja das Saarbrücken-Los fast genauso schwer wie das Frankfurt-Los. Dann pass auf, dann darüber Homburg gegen St. Pauli, da wird sich ja wahrscheinlich St. Pauli durchsetzen lassen, ja. Homburg wird das Ding nicht nochmal machen. Schwieriger wird Leverkusen gegen Paderborn, Leverkusen ist so krass, da solltest du gucken, dass du gegen Leverkusen erst im Finale spielst oder dass die gegen wen anders stolpern.
Ja.
Lautern gegen Nürnberg ist natürlich geil, beides Mannschaften, die der HSV schlagen kann, die auch ein gutes Hertha schlagen könnte. Und dann ganz oben Magdeburg gegen Düsseldorf, auch Zweitliga-Duell. Da, auf mal kommen wir in die Ebene, dass ja bei hier drei Zweitliga-Duellen und dem Spiel Homburg gegen St. Pauli auch mal locker ins Viertelfinale vier Zweitligamannschaften rutschen.
Ja.
Und
ich meine, wie viele Erstligisten hast du jetzt noch dabei? 6, ne?
Genau, also nach den Partien sieht es so aus, als ob am Ende 4 Erstligisten und 4 Zweitligisten durchkommen werden. Und dann musst du schauen, ob, naja, Saarbrücken wird jetzt Frankfurt nicht ausschalten, aber Paderborn wird wahrscheinlich Leverkusen auch nicht ausschalten. Also.
Ja, eben.
Gut,
Nee,
Tobi.
deshalb, also.
Also dein Tipp, wer wird Pokalsieger? HSV? Du hast eben Hertha gesagt, aber es geht ja nicht, wenn der HSV gewinnt.
Also, mein Herz schlägt ja für jeden Sieg des Hamburger Sportvereins, aber man weiß es nicht.
Irgendwas
Ich
sagen.
weiß es nicht. Also, ich glaube ja wirklich, Dortmund wird am Ende noch Pokalsieger. Weil sie die
Ja.
Meisterschaft mal wieder vergeigen.
Dortmund oder Leverkusen werden es doch machen, eigentlich, oder? Kann man ja nichts anderes sagen. St.
Ja,
Pauli wäre zu
wäre denn natürlich
träumerisch,
weh.
HSV irgendwie auch und
Ja.
Hertha wäre natürlich das Geilste. In dieser Gruselsaison komplett am Ende und dann auf einmal doch
Ja, und
Pokalsieger
dann noch
werden.
Pokalsieger, aber dann steigen sie noch in die dritte Liga ab, weil sie irgendwie sich zu sehr auf den Pokal gefreut haben, weil sie der Union eins auswischen wollten. Schwierige Geschichte.
Relativ geil wäre, dann würde nächstes Jahr auf mal Hertha im Europapokal im Olympiastadion spielen und eben nicht mehr Union Berlin.
Richtig.
Auf mal leuchtet dann das Stadion wieder blau und es gibt Europapokal in der Hauptstadt und es ist nicht der Erstligist. Das wäre
Ja.
schon ganz schön geil.
Ja, deshalb, also weil der HSV auch dringend wieder international spielen muss und im Volksparkstadion mehr als Champions League-Spiele ausgetragen werden müssen, sondern auch UEFA-Pokalspiele, die jetzt Euroleague heißt. Wir werden sehen. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit,
Ja, pass
bis
auf.
wir dieses Elend uns wieder antun müssen und unseren Blutdruck künstlich senken müssen, damit wir das überleben.
Tobi, ich glaube, die Leute hören schon langsam nicht mehr zu. Wir sind weit
Die
über
hören
einer
schon seit
Stunde.
Ewigkeit nicht
Lass
mehr
uns
zu.
kurz erzählen. Also erstmal bitte Tickets kaufen, 24.11. Hendrik Otremba, der Sänger von Messer, kommt in die Begulenwerder. Ich muss
Alle
das
hin.
Buch noch halb durchlesen, weil ich den Bums moderieren soll. Von daher Hendrik Otremba Tickets kaufen, um den Druck ein bisschen zu erhöhen. Dann Mittwoch. Wer es hört, ist wahrscheinlich locker Dienstag oder vielleicht am Mittwoch. Martin Sonneborn kommt in die Begulenwerder, eigentlich ausverkauft. Aber wer kommt und sagt, okay, Stehplatz reicht mir, komm, kriegen wir alles rein, wir schieben alle rein. Aber offizielle Behörden haben diesen Podcast nicht gehört. So, egal. Dann, was ich noch erzählen wollte, Schule oder Rassismus, reden wir nächstes Mal drüber. Das geht mir jetzt zu lang. Und dann möchte ich kurz sagen, Tobi, ich habe letztens Berg gehört. Und ich heiße ja von den Berg
Bei Böhmermann.
bei Böhmermann. Für mich war das praktisch Faber mit Autotune. Dann habe ich bei Spotify weitergehört und dachte so, ja komm, das ist mir zu jung, zu modern. Da komme ich nicht mehr mit. Wo ich aber mitkomme, ist schön neues Gaslight Anthem Album hören. War mir immer irgendwie zu, eigentlich immer zu mainstreamig, zu Bruce Springsteen, zu poppig. Jetzt bin ich aber alt. Jetzt
Und
habe
jetzt
ich.
findest du auch den Boss geil.
Jetzt finde ich der Gaslight Anthem
Dann seh mal
zumindest
zu, dass
geil.
du dir Karten kaufst für den Boss in
Nein,
Hannover.
nein, 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 nein. Wenn gehe ich zur Fälschung, ich würde lieber immer wieder zu Gaslight Anthem gehen. Aber der Bremer Boss ist ja Grillmaster Fleisch. Nee, Grillmaster Flash.
Ja.
Und Grillmaster Flash, hast du das mitbekommen? Hast du das mitbekommen? Der neue Hit Metal? Metal? Irgendwas mit Metal?
Nein.
Weißt du, wer da mitspielt?
Erzähl.
Rodrigo González. Der spielt die Gitarre. Neues Album. Neuer Song. Neues Album ja wahrscheinlich erst fünf Jahre
Dauert nicht mehr
später.
lange, dann spielt er im Vorprogramm vom
Kanye West,
Boss.
meinst du? Ah, nee, das wäre auch. Ich finde ja, wo der Boss schon Gaslight Anthem gefeatured hat, der nächste, der es featuren müsste, wäre Grillmaster Flash. Wie gesagt, meine These war ja,
Weil
das
soundmäßig
nächste
sind die
Grillmaster
sich.
Flash Album sollte mehr klingen wie Gaslight Anthem und nicht so wie Grand Theft Van Cleef Pop Shit. Aber jetzt kommt er mit Metal und mit Rodrigo González und Video wurde ja letztens aufgenommen. Also das alles jetzt Freitag, 10.11. Premiere. Mal gucken, ob Grillmaster Flash in diesem Format hier immer noch mal rumtun wird.
Es wird hier noch viel passieren.
Genau. Also von daher würde ich sagen, abschalten.
Und beim nächsten Mal
Tickets
wieder
kaufen
einschalten.
für Hendrik Otremba in der Begu, 24.11.
Genau.
Oder schnell noch zur Sonneborn am Mittwoch kommen. Eigentlich ausverkauft. Kriegen wir beides hin.
So looks it
Meine
out.
Damen und Herren, Tobi, gute Preise, gute Besserung. Alles
Danke,
Gute.
ebenso.
Schau mir auch.
Bis bald, Rian.
Arrivederci.